Michael Krause hatte Sie auch schon liebenswerterweise, ich glaube, Umweltminister und Chefökologe bei Hess Natur genannt. Und ja, die Frage wäre so, wie zum Beispiel das auch im privaten Bereich bei Ihnen aussieht, wie Sie Privatkonsum und nachhaltigen Konsum erleben.
Ja, also in der Tat trenne ich das gar nicht. Also ich bin schon seit den 80er Jahren, also da war ja auch ein alter Hase, mich immer schon für die Umwelt interessiert, damals in der Anti-Atom-Bewegung aktiv gewesen auch und seit den Anfang der 80er Jahre, wo Bio-Food aufkam, habe ich mich dann quasi schon entsprechend ernährt auch, bin 30 Jahren Vegetarier. Also das zieht sich in der Tat wie ein roter Faden durch mein Leben. Ökologie war mir immer eine Herzensangelegenheit. Was ich gelernt habe, ist, Ökologie zwar zu leben, aber auch nicht so dogmatisch zu sein. Es ist ganz wichtig, ein ökologisches Bewusstsein zu haben und das in seine Handlungsprinzipien zu haben und das dann aber in eine angemessene Form umzusetzen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Geschäftlich und auch privat fahre ich sehr viel mit der Bahn. Aber wenn ich merke, es geht nicht oder jetzt statt 2 Stunden bin ich 4,5 Stunden unterwegs, dann nehme ich auch das Auto für die aus. Und ähnlich mache ich das mit dem Zug, mit dem Flieger. Also wenn ich hier im Umkreis von 1000 Kilometern, ob ich jetzt mal nach Paris, Wien oder nach in die Schweiz, versuche ich das immer mit dem Zug hinzukriegen. Aber wenn es dann gar nicht geht, mein Gott, dann nehme ich auch einen Flieger. Also so ist so ein klassisches Beispiel.
Und Sie sind ja auch international viel unterwegs, um das eben umzusetzen, um mit Betrieben und mit den Menschen vor Ort eben das alles irgendwie ins Bewusstsein zu bringen, das umsetzen zu können. Unter anderem mit vielen verschiedenen Projekten, mit dem Grameen, mit dem Bio-Baumwollprojekt und auch eben mit einer Kooperation mit NEPRA, habe ich gelesen, mit einer Behindertenwerkstatt in Kathmandu. Haben Sie vielleicht eine Geschichte irgendwie von einem Produktionsbetrieb oder von Menschen vor Ort, mit denen Sie kooperiert haben, mit denen Sie gesprochen haben?
Und die da könnte ich wahrscheinlich eines Tages mal ein Buch schreiben, so viele Geschichten habe ich. Ich kann Geschichten erzählen, die auch eine Emotionalität in sich birgen. Ich bin in Westafrika, in Burkina Faso gewesen, nach Bobo di Lasso mit einem Jeep und dann nochmal 2 Stunden auf die Felder rausgefahren, zu den Bauern, auf die Dörfer. Und etwas, was man theoretisch weiß, ist natürlich nochmal ganz anders, wenn man es praktisch erfährt. Ich habe dann mit den Bauern unter einem großen Baum im Schatten gesessen mittags und habe dann die Frauen da gefragt, die Bäuerinnen dann da gefragt, warum macht ihr das eigentlich, diesen Bioanbau? Und ein Aspekt war natürlich, dass sie mehr Geld damit verdienen, dass sie da endlich dann einigermaßen vernünftig von leben können. Ein zweiter Aspekt war aber auch, und das war dann wirklich der Gänsehauteffekt für mich, dass sie sagten, ja, seitdem wir Bioanbau machen, also keine Pestizide mehr einsetzen, sind wir und unsere Kinder schlichtweg weniger krank. Und es ist einfach toll, so das so direkt aus dem Mund dieser sehr, sehr hart arbeitenden Menschen zu erfahren und zu hören. Ja, das sind so die Geschichten, die man so mitkriegt. Ich erzähle Ihnen noch eine kleine Anekdote, wo ja meine Studenten jetzt mich gefragt haben, ja, aber was wir alles machen, das ist ja alles nur die Speerspitze, das ist ja total wenig und im Grunde kommen wir als junge Menschen, wir wollen ja eigentlich die Welt verändern, sagen es nicht, aber so geht es zu verstehen. Da habe ich eine Geschichte zum Besten bringen können, die, glaube ich, auch sehr viel aussagt. Wir haben in den 90er Jahren, als wir anfingen, Richtlinien zu erstellen und unsere Ansprüche umsetzen wollten, hatten wir das Problem, dass wir erkannt hatten, dass in gefärbten Textilien, eben in den Farbstoffen, eben Schwermetalle drin sind. Diese Schwermetalle brauchten sie damals, um die Echtheiten entsprechend hochzusetzen oder entsprechend den Verbraucheransprüchen zu haben. So, also wenn Sie auf Deutsch gesagt, wenn Sie keine Schwermetalle in den Farben hatten, dann war nach 5-mal Waschen war es nicht mehr schwarz, sondern nur noch hellgrau. Jetzt hatten wir immer das Problem, welche Farben können wir überhaupt färben oder nehmen wir die Echtheit ein bisschen zurück und dann aber die Schwermetalle, das waren also harte Kämpfe immer mit uns selber auch und wir waren dann mit dem sehr jungen Verband IVN sind wir dann auch zu den Farbherstellern hingegangen und die Farbhersteller haben dann, da kommt ein Verband auf uns zu, der hat Anforderungen und so und dann müssen wir vielleicht doch mal gucken, was wir im Labor haben. Und oft ist das so, dass diese Firmen im Labor schon Weiterentwicklungen haben, die sie aber natürlich nur dann nach draußen bringen, wenn der Markt danach schreit, weil warum sollen sie etwas verändern, was funktioniert? Das ist kaufmännisch auch nachvollziehbar. So, und dann haben wir das sozusagen geschafft, für uns damals, für den IVN, für Hess Natur auch, für die Unternehmen dann diese ersten Generationen der schwermetallfreien Reaktivfarbstoffe wurden dann eingesetzt und man hat damals aber diesen Bereich als viel größer eingeschätzt. Das war eine nette Anekdote und damals waren wir aber eigentlich noch viel kleiner und auch in die Veredler in Deutschland haben sich dann dieser Farbstoffe angenommen und wenn Sie jetzt heute 15 Jahre später gucken, finden Sie in Deutschland keinen Veredler mehr, keine Färberei, die nicht mit diesen Farbstoffen, also mit diesen schwermetallfreien Farbstoffen arbeitet. Also das, was in einer Speerspitze damals entwickelt wurde, ist heute Standard geworden. Und das ist ein super gutes Beispiel und das ist immer irgendwo Pioniere, braucht immer Vordenker, auch Querdenker und aus diesen Nischen heraus entwickeln sich Produkte. Im Food-Bereich war es auch so. Die ersten ungespritzten Äpfel und das erste ungespritzte Getreide, die Anthroposophen haben das ja schon vor sehr vielen Jahren, aber das waren natürlich mal absolute Exoten, die es gemacht haben. Und heute sind wir in einigen Ländern wie Österreich immerhin schon bei 20% Bioanbau, also schon riesig groß. Und viele Erfahrungen setzen sich auch aus der Ökonische ins Große über. Ich habe vor vielen Jahren mit Winzern gesprochen, anderes Thema, die alle sagten, ja, ist ja völlig verrückt, da haben wir umgespritzt und so weiter. Und heute sind selbst die Winzer, die gar nicht Bio anbauen, haben viele der Techniken übernommen, dass sie also so Kräuter wieder mit anbauen, um Erosion und so weiter und so weiter. Das können die in Agronomen besser erklären. Aber diese Effekte, also Impulse zu setzen aus dem Ökobereich, die sich sozusagen in den Mainstream, in die sich in der Breite umsetzen, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit.